Nevin, hey, wie geht's dir?
Gut, ich freue mich auf das Gespräch.
Super. Du, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich habe so ein paar Themen, die ich unbedingt herausfinden will. Wie stellst du dich denn heutzutage vor, wenn dich jemand fragt?
Kommt darauf an, in welchem Kontext ich mich befinde, wie viel Zeit ich habe.
Okay.
Also Kurzform, die kürzeste Form ist wirklich, ich bin Nevin, ich bin Leiter von Welfare.
Dann fangen wir doch direkt mal erstmal mit Welfare an. Wir gucken dann später, du warst mal Profifußballer, das nehme ich mal vorweg für alle, die den Namen jetzt vielleicht nicht kennen, wobei den wahrscheinlich auch einige, die hier zuhören, kennen, weil ich weiß von meinen Zuhörenden, die sind alle sehr begeisterte Sportfans und einige davon natürlich auch Fußballfans. Aber was macht Welfare?
Wir realisieren das Menschenrecht für Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung in ländlichen Regionen Ostafrikas. Denn ich meine, es gibt das Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser. Das ist auch eines der wesentlichen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Aber irgendjemand muss ja sich darum kümmern, das tatsächlich auch umzusetzen. Und genau das machen wir dort an Schulen, Gemeinden und auch in Kliniken in wirklich sehr ländlichen Teilen dieser drei Länder. Wir machen das gemeinsam mit Partnern und am Ende steht da nicht nur Wasser- und Sanitärinfrastruktur, sondern auch das Know-how, damit das langfristig funktionieren kann. Und vorab wird da auch sehr sensibel vorangegangen, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu realisieren.
Okay. Ja, ist sehr interessant. Also, du hast schon gesagt, es sollte ja eigentlich ein Grundrecht sein, dass jeder Wasser bekommt. Ich glaube, Wasser ist das, neben Luft natürlich, was man zum Leben braucht. Und wenn man das nicht hat, wo man quasi am schnellsten daran stirbt, dann irgendwann, ne? Ich glaube, wie viele Tage? Ich glaube, man kann nur so 1, 2, 3 Tage ohne Wasser auskommen oder so, oder?
Genau, man kann keine 3 Tage ohne Wasser auskommen, man kann aber bis zu 3 Wochen ohne Essen auskommen. Das
Okay.
zeigt einfach die Bedeutung von Wasser. Und naja, alle Menschen leben ja in der Nähe von Wasser, sonst könnten sie ja gar nicht überleben, das ist auch klar. Und das Problem ist so ein bisschen zweiteilig. Das eine ist die Wasserqualität. Also wenn ich ein Wasserhahn daheim habe, aber da kommt Dreckswasser raus, dann werde ich da nicht gesund. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin eine Frau und vielleicht bin ich schwanger oder ich habe ein kleines Kind, dann sind das gesundheitliche Schäden, die halt ein Leben lang einen einschränken bis hin zu einer Kindersterblichkeit führen können. Das ist nicht irgendwie theoretisch, sondern das ist halt einer der Hauptgründe, wieso Kinder nicht ihr Potenzial entfalten können, wieso Kinder auch sterben bevor ihrem 5. Lebensalter, weil wenn sie an Durchfallerkrankungen dann leiden, und weiterhin dann nur dreckiges Wasser zu sich zuführen können, dann ist das kein Weg, dass irgendjemand so überleben kann. Genau, deshalb geht es um Trinkwasserqualität, also wirklich wertiges Wasser herbeizuführen. Und das andere ist dann auch die Zeit oder auch die Kraft, die es bedeutet, um an Wasser zu gelangen. Wir haben ja unser Wasserhahn daheim, wenige Schritte entfernt von egal wo wir sind oder auch am Arbeitsort. Aber für andere Menschen ist das 5, 6 Stunden tagtäglich unterwegs, nur um ein bisschen Wasser zu holen, das man dann wieder verbraucht, um vielleicht dann nochmal an dem Tag oder spätestens am nächsten Tag wieder dann zu holen. Das ist auch kein Leben, ne? Das ist nicht, vor allem wenn es dann auch vielleicht die älteste Mutter, also die Mutter ist und das älteste Kind dann daheim bleiben muss, um also Hausverwaltung oder noch Bauarbeit zu leisten, ne? Dann ist halt die Tochter nicht in der Schule, wo sie lieber wäre, ne? Und es kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu, aber ich glaube, diese zwei machen deutlich, dass es um Trinkwasserqualität und auch die Zeit betrifft, um an dieses Wasser zu gelangen. Und bei uns ist das so: A, wird Trinkwasserqualität hergestellt oder auch sichergestellt. Und auf der anderen Seite ist auch der Standard, den wir verfolgen, der von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt ist, dass es maximal 30 Minuten dauern sollte, um an Wasser zu gelangen, abzufüllen und dann wieder nach Hause anzukommen. Und nicht Stunden.
Verstehe. Ich glaube, jedem ist das irgendwie bewusst, dass natürlich auch speziell in der Region, die du vorher genannt hast, Trinkwasser irgendwie entweder von der Qualität her oder generell von der Zugänglichkeit her sehr schwierig ist. Aber ich glaube, niemand oder inklusive mir weiß so genau, was das Problem. Wie würdest du denn das Problem beschreiben? Also, was ist denn genau das Problem dort?
Ja, dafür hätte ich jetzt am liebsten 1 Stunde Zeit.
Ja.
Aber wir können es ja mal auf der einen Seite so handhaben, dass, naja, eigentlich genug Wasser gibt es ja. Ne? Also es gibt geologische Untersuchungen, die sagen, dass circa 10, 11% der Wasserressourcen, der Grundwasservorkommen auf dem afrikanischen Kontinent jetzt in dem Beispiel, überhaupt angezapft werden, die anderen nicht. Wieso? Weil das ist teuer. Ja, das ist A, teuer, das ist auch nicht leicht. In Deutschland haben wir das Bauamt, da können wir tausende von Unterlagen anfordern. Ja, aber die hat irgendjemand gezahlt. Dafür zahlen wir Steuern, damit wir auch diese Informationsgrundlage haben. Dort ist das halt schwieriger. Und dann gehen wir halt einen Schritt weiter und sagen, ja, wieso können die Leute sich das nicht selbst leisten? Naja, wir gucken in unser Supermarkt und stellen fest, dass, oder gucken unsere Klamotten an, unser Lifestyle, der sich ja über Jahrhunderte etabliert hat, und stellen fest, naja, die Leute, die am anderen Ende dieser Produkte sind und leben, na, die waren jahrhundertelang kolonialisiert und man könnte fast schon argumentieren, dass sie weiterhin wirtschaftlich zumindest teilweise kolonisiert werden. Und dadurch ist es halt schwer, ist überhaupt an Steuern heranzukommen, einen Staat zu finanzieren, der selbstständig ist, weil einige Staaten haben halt bekommen auch so haushaltsfinanzielle Unterstützung, unter anderem von Deutschland oder auch der EU, um überhaupt einen Haushalt finanzieren zu können, der dann aber gebunden ist an das, was bringt Deutschland oder die EU was. Und ne, da dreht sich dann auch wiederum der Kreis, obwohl wir eigentlich sagen können, die Leute dort sind, also in der, die Leute, die die Möglichkeit haben, dann auch Bildung zu genießen, sind top gebildet. Die Ingenieure, die wir auch einsetzen, auch unsere Mitarbeiter vor Ort, die sind da aus der Region, die sind klug, die können auch Material beschaffen. Dafür braucht man aber Devisen und Geld. Und ja, das Wasser, wie gesagt, ist eigentlich da. Ich nehme noch das Thema vielleicht als Zusatzthema noch mit, was so Climate Change, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das
die
Klimawandel oder Klimakatastrophe, wie auch immer man das sehen möchte. Ja, das sind halt so Effekte, die dort seit Jahrzehnten nicht diskutiert werden, sondern die sind dort Realität. Wir fragen uns hierzulande, ach, hat das Wissen mit uns was zu tun? Und vielleicht ja, vielleicht nicht, vielleicht ist es so gar nicht so schlimm, wir sind ja nur ein kleines Land, bla bla bla. Naja, am Ende, das sind halt Herausforderungen, die diese Länder konfrontiert, mit denen sie konfrontiert sind, zunehmend schwieriger werden. Und ne, das beschreibt dann auch so diese Allokation von Funding von den Regierungen oder auch deren Partnern, wohin das Geld eher fließt. Und das ist häufig im urbanen Raum, ne, im Wirtschaftsraum, in Wirtschaftszonen, weniger im ländlichen Raum, obwohl da die Mehrheit der Bevölkerung ist. Also damit, um es vielleicht zusammenzufassen, so, es geht einerseits darum, wir haben eigentlich genug Wasser. Die Menschen, die Bildung genießen können dort, sind klug genug, um das Ganze umzusetzen und das auch gut zu machen. Aber die Regierungen oder Behörden sind extrem cash-strapped und überfordert, dementsprechend mit den Herausforderungen, teilweise technischer Art, aber vor allem natürlich auch finanzieller und auch organisationeller Art.
Okay. Und da genau setzt ihr und auch andere, sage ich mal, Stiftungen, Organisationen dann an, da zu helfen sozusagen oder an diesem, sag ich mal, Überforderungsproblem?
Naja, es ist verschiedene Sachen, die realisiert werden. Einerseits hierzulande versuchen wir Advocacy-Arbeit auch für unsere Bundesregierung oder auch andere NGOs zu leisten, damit überhaupt der Umgang mit Projekten, ich sag mal, einen modernen Ansatz verfolgt und einer, der zukunftsfähiger ist. Beispielsweise glaube ich nicht, dass es zukunftsfähig ist. Ich gehe da jetzt im Urlaub hin und in Anführungsstrichen bauen Brunnen und dann gehe ich wieder und nenne das einen Erfolg. So, das ist sehr, sehr häufig leider kein Erfolg. Mhm. Auf der anderen Seite ist etwas übertechnolisiertes, was dann wiederum auch vielleicht made in Germany ist, klingt gut, aber naja, man braucht Lösungen, die vor allem lokalisiert sind, die wo die Leute das übernehmen können, auch wirtschaftlich, technisch, organisatorisch. Ne? Dementsprechend verfolgen wir diesen Ansatz, ne? Das Ganze zu berücksichtigen und zu sagen, nicht etwas, was vielleicht toll klingt oder was logisch klingt, sondern was wirklich funktioniert, dann auch umzusetzen. Der zweite Aspekt ist ja dann hier auch also Advocacy zu leisten, aber hierzulande auch Bildungsarbeit zu leisten, um eben auf diese Ungerechtigkeit, die es ja auch ist, hinzuweisen und auch zu erklären, nein, woher kommt denn das? Wieso ist die Welt ungerecht und wieso haben wir vielleicht auch daraus eine Verantwortung, uns zu engagieren über unsere Ländergrenzen hinaus? Ne? Ich weiß, vor allem in den letzten 2-3 Jahren ist jetzt populärer geworden, man sollte doch möglichst hier alles lokal sich engagieren. Und naja, das ist ja nicht falsch, dass man sich lokal engagiert. Man hat hier andere Möglichkeiten als woanders. Aber dass man das nur macht, ne, das ist schon ein sehr limitiertes Bild auf die Welt und auch die Wirtschaft und Geschichte, wenn man alle anderen so ein bisschen ausgrenzt. Deshalb leisten wir dann hierzulande auch Bildungsarbeit. Und dann kommt natürlich das Dritte vor Ort, so die Projektarbeit. Also wie werden solche Projekte überhaupt gestaltet? Also nicht jetzt designtechnisch, also sondern eher vom Prozess her. Genau, dann beginnt das Ganze, die Strategie, der strategische Ansatz, also wirklich auch zu gucken, mit wem arbeitet man, mit welcher vielleicht auch zeitlichen Horizonte. Ne? Wie gesagt, dieses Urlaub hin und zurück, das ist nicht unser Ansatz, sondern wir sind schon, wenn wir uns entscheiden, irgendwo zu sein, für Long-Term fokussiert. Wieso? Naja, es wäre schön, wenn es leicht wäre und man setzt einfach um und es funktioniert und super, dann wäscht man sich die Hände und geht wieder nach Hause. Aber so einfach ist Wasser und sanitäre Infrastruktur leider nicht. Ne? Da sind größere Prozesse, die nicht nur im Projekt, sondern halt auf einer längeren, auch politischen Dimension stattfinden müssen, die wir auch mitbegleiten möchten. Und deshalb brauchen wir da auch einen längeren Atem und ein Bewusstsein dafür, dass es halt nicht so leicht ist. Und dementsprechend nehmen wir diese Position und verfolgen dann eben mit langem Atem den Erfolg dieser Projekte.
Ja, also erstmal Respekt und natürlich auch danke. Das ist ja ein super wichtiges Thema. Und wie du schon gesagt hast, es ist halt kein rein wirtschaftliches Thema. Ja, man kann jetzt nicht sagen, man baut hier ein Unternehmen und das kreiert dann Shareholder-Wert oder es verkauft irgendwas und so kriegt man seine, sag ich mal, Visibilität und seine Investoren und Geldgeber. Sondern man muss natürlich irgendwo mit einer anderen Argumentationslinie und, wie du sagst, Advocacy daran gehen. Machst du das aktuell Vollzeit? Also ist das wirklich dein voller Fokus?
Ja, also ich wünschte, es wäre nur Vollzeit, aber ich glaube, wie die meisten UnternehmerInnen wissen, am Ende du hast 1000 Möglichkeiten und in dem Fall ist ja noch in Anführungsstrichen das Schlimme. Ich bin ja noch intrinsisch motiviert und unser Team halt auch, um deutlich mehr zu leisten. Genau, das ist der Fokus. Nebenbei, weil wir ein paar Sachen nicht so ganz schlecht sind, habe ich mich noch mit einem anderen Unternehmen nochmal dahin bewegt, Beratung für NGOs zu leisten im Rahmen der Digitalisierung. Ich glaube, da ja das, was wir monetisieren können, sage ich mal, mit einem ähnlichen Zweck, also wirklich etwas für die Gesellschaft zu leisten. Aber Kernfokus ist schon auf jeden Fall die Stiftung und die Ziele da zu verfolgen und auch jetzt mit der Zeit zu gehen. Ja, ist ja auch vielerlei Aspekte eine neue Zeit, die jetzt eingedrungen ist. Also uns gibt es jetzt seit 14 Jahren. Ne? 2012 wurden wir gegründet, da war ich 22 und jetzt seit 14 Jahren haben wir das erste Mal mit Ausnahme von Corona, was ja auch nachvollziehbar war, so ein Quartal gehabt, das ein bisschen rückläufig war. Also Q4, 25, ne, das ist das wesentliche Quartal für uns. Ne? Wir machen im einen Quartal so viel wie oder noch mehr als in den ersten drei Quartalen, jetzt Spendeneinnahmen betrifft.
Ja.
Und merken halt auch diese wirtschaftliche Unsicherheit, die im Lande ist, die auch gesellschaftspolitische Atmosphäre, dass jetzt es herausfordernder ist, sich für Firmen oder auch Menschen international zu engagieren, weil es manchmal so einen Push von innen gibt. Und das bedarf dann auch für uns nicht mit dem Finger schimpfen, sondern gucken, was sind Lösungen, um da durch und vorbei oder drüber irgendwie zu kommen.
Ja. Hey, wie bist du denn das erste Mal mit diesem Thema in Verbindung gekommen? Weil also du kommst jetzt nicht daher, sondern du musst also aus der Region, ne? Dann wäre man so live betroffen gewesen, sage ich mal. Aber und du sagst ja schon, du warst 22, da warst du ja noch mitten auch in deiner Profikarriere, sage ich mal, mittendrin. Erzähl mal die Geschichte, wie du mit diesem Thema in Verbindung gekommen bist.
Also die hat, ich sag mal, zwei zeitliche Segmente. Das erste Segment ist, als ich schon jung war, da meine ich 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt, sind ja meine Familie nach Deutschland geflüchtet. Wir waren ja in Jugoslawien und sind vor dem Krieg noch nach Deutschland gekommen. Und da habe ich gesehen, wie engagiert meine Eltern waren, ne? Die haben mehrere Jobs gehabt und das nicht, um sich selbst zu bereichern, sondern immer für Familie, für Freunde, für die Menschen, die vom Krieg betroffen waren. Und da habe ich gesehen, was Engagement wirklich bedeutet. Fast forward, mit 17 inzwischen mussten wir Deutschland verlassen. Wir wurden nicht mehr geduldet. Ich kam mit 17 zurück alleine nach Deutschland, habe hier dann Fußball gespielt und war dann auch auf einer Engagement-Ebene, mit der ich mich aber nicht wirklich anfreunden konnte, weil das war so dieses Botschaftertun, ziemlich Promi-orientiert. Ich hatte nicht wirklich Ahnung von den Zwecken oder was da wirklich stattfindet. So habe ich nicht so gut verstanden. Also das lag auch an mir, nicht an den Organisationen. Und habe aber dann schon irgendwie gemerkt, boah, ich will mich für etwas engagieren, wo ich wirklich 100% dahinter stehe, anstatt, ach so, das ist eine tolle Organisation, ja gut, dann mache ich ja da was. Und oh, die machen auch irgendwas, oh, das ist ja auch ganz cool. Ja, macht man ja, ist ja pauschal gut. Genau, und bei dieser Auseinandersetzung und mit einer Stiftungsgründung kam halt so eine wesentliche Frage auf. Ne? Bei einer Stiftung, du musst halt vorab definieren, quasi ein Steinmeißeln, wofür setzt du dich ein? Das ändert man nicht alle paar Jahre, ne? Sondern es ist wirklich fest. Und das finde ich schön, so als Exercise für junge Leute, aber auch eigentlich alle Leute, zu sagen, okay, wofür, wo kann ich wirklich mein Leben dahinter stellen? Und da begann eine Recherche. Also wirklich, ich war noch nie in Ostafrika, jetzt in den Ländern, wo ich war. Ich war natürlich schon ein bisschen bereist durch den Fußball und so. Ich habe auch meine 1000 Dokus auf Arte schon geschaut und wusste so ein bisschen was über die Welt, aber nicht wirklich. Naja, und ich fange dann an mit Recherche über Ungerechtigkeit, über Probleme und bin dann immer ein Level tiefer gegangen, habe gesehen, ja, Gesundheit, Gleichberechtigung, wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, weil ich das noch nicht gesagt habe und so weiter. Und dann ging es immer weiter, tiefer. Ich habe dann gemerkt, boah, man kann über so viele Dinge sprechen, auch Demokratisierung und Wirtschaft, ja, whatever. Man kann über ganz viele Dinge sprechen, so am Ende, wenn aber die Person kein Wasser hat, keine Sanitärversorgung an Schulen beispielsweise ist, dann kannst du über egal was sprechen, der Grundsatz fehlt. Ja, also stell dir vor, das Einzige, was wichtiger ist als Wasser, ist Luft. Ja, hätten wir nicht Luft, dann brauchen wir gar nicht über wirtschaftliche Entwicklung oder whatever sprechen, sondern es ist halt wirklich der erste Treibstoff, den jede Person nun mal braucht. Und bei der Recherche wurde das immer wieder deutlich, dass egal auf welches Problem ich geschaut habe, es voraussetzt, dass die Menschen überhaupt ja nicht 5 Stunden da unterwegs sind, um verseuchtes Wasser zu trinken, sondern eben in der Nähe Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und genau, das hat sich immer wieder bestätigt und jetzt 14 Jahre später bin ich keinen Millimeter davon abgedriftet, wenn schon tiefer da reingedrungen.
Wahnsinn. Also super interessant. Ich frage mich immer, wie kommt man dahin, wo man heute ist und wieso trifft man die Entscheidungen? Ich habe jetzt von dir schon so verstanden, dass das irgendwie durch die Sozialisierung deiner Eltern, deiner Herkunft, dass du dir halt andere Gedanken gemacht hast. Ja, ich meine, als 22-Jähriger, so mit einem Profivertrag, kann man sich nachher auch ganz andere Gedanken machen und es ist auch nicht verkehrt und sicherlich hast du auch ein bisschen gefeiert, aber irgendwie hat dich ja dann doch die Kindheit sogar super positiv sozialisiert, obwohl ja oftmals auch so ein Hintergrund als schwierig und dann vielleicht auch in die falsche Richtung gehen könnte, oder?
Also ich sag mal, mit welcher Energie ich das verfolge, das habe ich definitiv von meinen Eltern. Die sind Arbeiter, die tun alles für andere Menschen so. Ne? Mittlerweile ist das ein bisschen anders, ne? Aber so, wo bin ich groß geworden? Und ich sag mal, diese Weltanschauung, die hat sich dann auch durch private Freunde gebildet. Ne? Weil mit so 20, 21, 22, in der Zeit, ja, ich habe noch gefeiert nach den Spielen, manchmal auch bis die Tür zu war. Also, oder ich wollte immer in der Disco die Tür zumachen. Ich wollte der Letzte sein. Ich habe 100% gegeben. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, das ist es nicht. So, das ist lustig und das ist spaßig. Ich war strikt erzogen und jetzt hatte ich mal Freiheit. Das habe ich ausprobiert und gemerkt, ja, das ist cool, aber das ist auch nicht mein Leben. Und in der Zeit haben halt andere Personen meine Uni besucht. Ne? Also ich habe dann auch Freunde gemacht, die ja jeden Tag so einen Prof vor sich hatten. Jeden Tag auch eine Freundin, die hat Philosophie studiert. Ja, die kommt dann jeden Tag mit irgendwelchen neuen Gedanken, mit neuen Fragen auf, so wesentlicher Natur, die mich total interessiert haben. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass solche Menschen, auch wenn sie das nicht von sich behaupten würden, dass sie einen großen Einfluss hatten, so hatten sie aber, weil ich habe mich an das bisschen, was da war, weil das war jetzt nicht meine Partnerin, sondern das war einfach eine Freundin, ne? Mich inspiriert, so weiterzudenken und auch beispielsweise ein paar Dinge aus meiner Kindheit oder wie meine Eltern sich engagiert haben, zu hinterfragen. So, will ich denn mich nur engagieren dort, wo ich geboren bin oder hier, wo ich arbeite und damit alle anderen ausschließen? So, ist das die Zukunft, auf die ich blicke? Ich habe den Luxus, mir diese Frage zu stellen. Ne, wäre ich jetzt Palästinenser und meine Familie wäre jetzt in Gaza. So, klar, dass ich mich jetzt für jemanden in Äthiopien einsetze, ist ein krasser mentaler Sprung. Aber wenn das nicht der Fall ist, ne, was wahrscheinlich bei der Zuhörerschaft der größten, ne, am meisten zutrifft, ja, dann ist man in einer Luxussituation, die auch ein bisschen faul machen kann, dass man sich dann fragt, ja, wofür setze ich mich ein im Leben? Was ist der Sinn so ein bisschen auch meines Lebens, dass ich mich überhaupt einsetze für Gesellschaft, ein Teil davon sein möchte? Und ich glaube, dieser Gedankenfaden, der hat sich dann auch eben durch solche, sag mal, richtige Freunde auch ergeben, die mir neue Denkmuster aufgezeigt haben oder zumindest durch Fragen mich animiert haben, mal die Dinge zu hinterfragen.
Ah, gut, auf jeden Fall, Grüße gehen raus auf jeden Fall an die Freunde. Das war ja schon mal ein guter Einfluss. Hast du dich dann eigentlich früher so als Fußballer identifiziert? Weil man kann ja auch sagen, ne, wenn man Profisportler ist oder auch die Leute, die jetzt zuhören, die sind ja Top-Level-Management unterwegs, dann identifiziert man sich ja meistens mit dem, was man halt am meisten macht und das ist dann eher so eine Nebensache. Das klingt ja jetzt schon fast, als hättest du dich mehr mit dem anderen Thema fast schon identifiziert und dann schon mit 22, wo man ja sagt, okay, da hätte ich jetzt auch noch 10 Jahre Fußball, Fußball, Fußball vor mir, hast du dich eigentlich schon dieses Thema mehr, ich sag mal, reingedacht?
Also, ja, zu dem Zeitpunkt war ich Fußballer, da habe ich Meisterschaften hier gewonnen und war Champions League-Finale und der WM alles erlebt. Das war auf jeden Fall in mir, ne? Das habe ich ja seit Kindheit, das ist ja dann auch nicht weggegangen. Vielmehr habe ich gesehen, da ist also Fußball, wenn du richtig ackerst, ja, dann ist ein Training vielleicht 2 Stunden und das ist ein langes Training, ja, 2 Stunden. Wenn du dann noch wirklich in den Kraftraum gehst, naja, geh mal in den Kraftraum und arbeite mal eine halbe Stunde. Tops 45 Minuten. Ich meine, was willst du da machen? Ne? Also, ja. 1000 Übungen, kannst ja gar nicht wiederholen. Also kann nicht erholen wieder, wenn du so 5 Stunden rumturnst. Ja, und dann bin ich, keine Ahnung, spätestens um 14 Uhr daheim gewesen. Ne? Training, voll geackert. Ich bin auch eher dafür bekannt, dass ich zu viel tue als zu wenig. Ja, und dann ist noch der ganze Tag da. Und ich habe dann auch die ein oder andere Verletzung mal gehabt und ich habe halt gesehen, ich bin super interessiert. Ich habe früher auch in den ganzen Hotels, ne, so viele hunderte Hotelnächte pro Jahr gehabt, irgendwas musst du mit der Zeit anfangen und natürlich am Anfang habe ich noch irgendwie Filme geschaut und noch Serien und ne, halt normal, aber irgendwann hat es mich halt einfach nicht mehr interessiert und ich habe gesehen, da gibt es andere Dinge. Ich habe mit Fotografie angefangen, mit Programmierung, mit Management, mit Qualität, mit halt NGO-Wesen, ne? So das Ganze irgendwie so hat mich total eingeholt. Also das hat mich, ich habe mich dann so gerne vertieft, weil das sehr real war. Und das Absurde war, es ist eigentlich nur eine Straße weiter, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Wir leben ja meistens so, hier ist unsere Straße und wir die Straße, die direkt vor uns ist, die kennen wir. Wir gehen ja raus und wir gehen entweder links oder rechts und das war's. Ja. Und naja, diese in Anführungsstrichen andere Welt, wie sie andere bezeichnen würden, ist eigentlich nur eine andere Straße. Weil als ich vor allem dann später begriff, so du steigst ein Flugzeug ein, fliegst ein paar Stunden, dann landest du irgendwo, fährst noch ein paar Stunden und dann bist du da, wo Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Das ist dann plötzlich nicht mehr eine andere Welt, sondern ist halt wirklich nur zack, eine Straße weiter, noch am gleichen Tag ist das der Fall. Und ich glaube, das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich gemerkt habe, ach, diese ganzen Dokus, das sind echte Menschen, Punkt, 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 und das ist ungerecht, Punkt, 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 und ich will was tun. Und das hat mich dann auch in meiner Identität total gefüllt, weil ich so viel gelernt habe in eine Richtung, die jetzt auch 14 Jahre später super relevant ist. Ich meine, mein Fußballerwissen ist jetzt irrelevanter, könnte es kaum sein. Obwohl ich ein paar Lektionen natürlich mitgenommen habe aus dem Fall.
Ja. Also, ja, wie du sagst, das finde ich ganz interessanten Vergleich mit den Straßen und auch mit dem, dass man an einem Tag dahin reisen kann. Was würdest du dir denn wünschen, sag ich mal, oder beziehungsweise was ist denn auch die große Vision von Wellfare? Gibt es da so ein Ziel? Würdest du sagen, kann man ja, zielmäßig also irgendwie erreichen?
Wir versuchen jetzt bis 2030 eine Million Menschen zu erreichen. Ne? Unser großes Ziel, wir haben jetzt aktuell in den letzten 14 Jahren ein bisschen weniger als die Hälfte, also 440.000 Menschen erreicht und da möchten wir hin. Ne? Das ist dann auch jede Menge Projekte, die da realisiert werden müssen. Und vor allem geht es uns dann auch bis 2030 nicht nur, dass die Menschen dann zu dem Zeitpunkt, als wir geprüft haben, Zugang zu Wasser haben, sondern auch die Prüfinstrumente und Systeme weiter auszubauen, damit das wir, idealerweise auch dann möglichst viel Verantwortung bei den Behörden und auch Partnern liegt, sicherstellen, dass das auch langfristig funktioniert. Ne? Die Königsdisziplin ist nicht einmal das hinzustellen und zu sagen, ja, hat geklappt, als ich da war, sondern dann Jahre später zurückzukommen und zu sehen, ja, das funktioniert, Finanzströme sind so, wie sie sein sollten, die Wasserströme natürlich auch. Das ist halt ein schwierigeres Puzzle, als man denkt, deshalb auch eben dieser lange Atem, den wir haben, um eben diese Systeme auch aufzubauen, weil das sind nicht nur interne von uns Prozesse, die da greifen, sondern auch externe, wie gesagt, von Behörden oder auch privaten Sektor. Da schnipst man nicht zweimal und schon ist es da, sondern es sind halt Dinge, die sich entwickeln müssen und die man begleitet und die wir dann auch mitsteuern möchten, damit, ja, wenn es nicht funktioniert, okay, was funktioniert nicht? Alles oder nur ein Teil und welcher Teil und wieso und welche Optionen gibt es, welche Best Practices gibt, bla 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 bla, um das dahin zu bringen. Aber das ist so grob der Ansatz, also so viele Menschen zu erreichen und damit das Ganze natürlich auch nachhaltig ist und funktioniert.
Okay, verstanden. Hey, wir sind fast schon durch. Führ uns mal durch so einen Alltag durch. Mich interessiert, wie sieht denn so dein Tag aus? Wann startet der? Wann hört er auf? Was folgt so alles?
Eigentlich bin ich kein Fan von Terminen, aber ich habe hier zu viele Termine. Ich bin Frühaufsteher. Ich wach so fünf bis sechs wache ich auf und dann lege ich los. Das ist dann auch die Zeit, wo die meisten anderen schon schlafen. Das heißt, ich kann dann wirklich auch Sachen erarbeiten. Das macht mir auch am meisten Spaß, bringt auch am meisten, weil alles, was besprochen wird, ist leicht gesagt, aber die Umsetzung des Ganzen bedarf einfach viel Zeit. Deshalb nehme ich mir am Morgen idealerweise viel Zeit dafür. Und sonst haben wir ein paar größere Prozesse. Ne? Wir haben auch einen neuen Vorstand, der eingearbeitet wird, ein neues Vorstandsteam, besser gesagt, was ein größerer Prozess ist. Wir arbeiten an halt besseren Strukturen. Ne? Wir sind jetzt auch gewachsen in den letzten Jahren. Und eine Kollegin übernimmt dann auch mehr und mehr so das operative Geschäft, quasi als die Geschäftsführung. Und jetzt haben wir einen totalen Gewinn gemacht bei einer Personalstelle und jetzt müssen wir natürlich auch gucken, ja, möchten wir die Person unternutzen oder eigentlich das Potenzial, das die hat, nutzen. Ja, okay, gut, da müssen wir halt auch so auf Personal, aber auch eher ja, Prozess- und Bereichsebene jetzt gucken, wie können wir das Ganze optimieren, damit es zukunftsfähig ist und die Kompetenzen einfach ja, möglichst gänzlich angewandt werden können. Genau, und dann gibt es das ganze Reporting erstellen oder auch durchgehen, mit den Bereichsleitungen dann auch sprechen und schauen, wo hakt's und wo brauchst Entscheidungen, mit dem Vorstand das dann nochmal regeln und vieles ist dann das. Und naja, wenn ich Zeit habe, dann würde ich einfach super gerne programmieren. Das ist immer sehr eins oder eine Null, es ist da, es funktioniert oder nicht. Weil natürlich alle anderen Dinge brauchen Monate oder teilweise auch Jahre, ne, für solche Veränderungsprozesse und programmieren ist einfach zack, klick, save, run. Funktioniert toll, fertig und sieht noch schön aus.
machst du das jetzt noch oder arbeitest du wirklich an Programmierprojekten?
Ja, mache ich. Was machst du da so? Also auch bei uns die IT mache ich und
echt?
Man macht Spaß. Ne? Da sind wir auch gut drin, weil ich mache das jetzt schon 14 Jahre und halt mit dem gleichen Leistungsprinzip, das ich auch beim Fußball angewandt habe. Also, ist schwer, anstrengend, okay, gut, dann push durch.
Sehr gut.
Genau, und das ist halt, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine schöne Balance, das eine und das andere dann auch machen zu können. Wie gesagt, das mit Programmieren ist ein bisschen einfacher, ist eine ganz klare Struktur. Und naja, wir sind jetzt ein Team von 15 Leuten. Mit Menschen arbeiten ist auch mit das Schönste. Es ist aber auch manchmal komplizierter als mit Computern.
Das verstehe ich. Wenn du sagst, du magst eigentlich gar nicht so gerne Termine und du willst lieber Zeit haben, programmierst du dann oder was machst du dann in der Zeit genau, in der du dann Zeit hast zu arbeiten und umzusetzen?
Also die Luxuszeit, du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt dann so, ich hole mir vielleicht einen Kaffee oder einen Tee und dann noch einen Keks und dann sage ich, jetzt habe ich 3 Stunden Zeit und ich baue uns irgendeine App oder baue irgendwas aus oder automatisiere, weil es gibt ja Programme, die habe ich schon seit 10 Jahren laufen. Ja, da kann man das auch noch ein bisschen schöner machen, integrierter gestalten, bla bla bla. Das ist für mich wie Urlaub.
Okay.
Das ist einfach, ich weiß, es wird funktionieren, es ist nur so ein Herankommen. Ja, und sonst ist viel Prozesse gemeinsam gestalten, Strategie, hinterfragen, optimieren, permanent. Das ist ein großer Teil der Arbeit. Wie gesagt, jetzt in so einem größeren auch strukturellen Prozess, der die gesamte Organisation betrifft. Ne, da ist viel Denken, Planen, Konzipieren, Hinterfragen. Dann nochmal da und da und da, dann irgendwann natürlich kommunizieren, implementieren. Das sind so die strategischen Themen, die gut sind, die sind, aber ja, die gehen auch nur so schnell, weißt du, ich kann arbeiten, wie ich möchte.
Klar.
Braucht alles seine Zeit und dann bringe ich da Geduld mit.
Hey. Sehr interessante Denkweisen. Ich glaube, jeder, der bis hier zugehört hat, konnte da was mitnehmen und absolutes, ja, wie du sagst, Prio 1-Thema. Für jeden, der jetzt oder die jetzt zugehört hat, ein Thema, was jeder machen kann, ist euch diese Aufmerksamkeit jetzt hier geben. Das haben die Leute, die zugehört haben, gemacht. Ihr könnt diese Episode auch einfach jemanden schicken. Dann macht es vielleicht auch noch eine zweite Person oder ihr teilt es auf einer Plattform, auf der ihr aktiv seid. Dann sehen es vielleicht sogar noch mehr Personen. Was können, Nevin, die Leute noch machen? Wir können ja in den Shownotes einen Link zu euch packen. Was wäre der nächste Schritt nach dem Teilen?
Nach dem Teilen, liken, teilen, sharen. Und dann könnt ihr auf unsere Website gehen, da gibt es ein Newsletter, könnt ihr abonnieren. Dann erfährt ihr ein bisschen auch mehr über die Arbeit. Ist auch sehr informativ mit Videos und so weiter. Darüber hinaus könnt ihr dann natürlich spenden. Wir leben von Spenden, das ist für uns wichtig. Auch Firmenpartnerschaften, Das sieht man auf unserer Website, wenn man auf Spenden dann CSR-Partner oder für Firmen klickt, dann haben wir da auch ein besonderes betreutes Angebot, ne, wo wir euch dann auch teilweise auch mitnehmen mal in die Projektregion, damit ihr das Ganze dann auch sieht und dann halt ins Unternehmen tragen könnt. Oder es gibt die Möglichkeit, Spendenaktionen zu machen, also das Bekannte für den Geburtstag, den Anlass wirklich zu nutzen, oder ein Firmengeburtstag kann es ja auch sein, um euch zu sagen, hey, ja, ich werde jetzt ein Jahr älter und ich will euch mal kurz erzählen, etwas, was auch wichtig ist, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das ist natürlich auch möglich und das würde uns freuen.
Super. Ja, ich glaube, jeder hat heutzutage mehr Möglichkeiten, seine eigene kleine Reichweite, große Reichweite oder eben sowas, wie du gesagt hast, Geschenke oder das Unternehmen zu nutzen, um so einen guten Zweck zu tun und mit relativ, sag ich mal, wenig Aufwand. Nevin, hey, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Mir hat es mega Spaß gemacht. Thema ist super interessant. Wie du denkst, finde ich auch mega spannend. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Vielen Dank, hat auch mir Spaß gemacht.